Willkommen beim Sage Nachfolgeplaner. In dieser Folge behandeln wir das Thema Nachfolge in jungen Jahren und blicken dafür auf verschiedene Gäste unseres Formats zurück. Den Anfang macht Benedikt Lausberg von der Cooltech Elektronik GmbH.
Dazu muss man nochmal eben das mit dem Startup für mich erklären. Das war relativ schnell raus, weil ich da, glaube ich, ganz pragmatisch bin und gesagt habe, ich habe keine Idee, ich weiß jetzt nicht, was ich machen sollte, also gründe ich ja nicht irgendwas, wo ich dann nicht davon überzeugt bin, dass es funktioniert. Das Nachfolgethema, glaube ich, ist bei mir deswegen so schnell gereift, weil ich mich gefragt habe, was muss man denn eigentlich können oder was muss man haben, um das zu machen? Und ich glaube, das ist oft das, was sich Leute vielleicht nicht fragen oder es auch nicht beantworten können, weil eben der Mittelstand gerade eben von, ja, ich sag mal, Senioren, Unternehmertypen geprägt ist, wo man weiß, da steckt jahrelange Erfahrung drin. Die haben das wirklich von einem Mitarbeiter aufgebaut bis hin zu XY-Mitarbeitern von bis ist ja alles dabei. Und schlussendlich bin ich aber zu einem Entschluss gekommen und da stehe ich nach wie vor hinter, wenn man eine vernünftige Vision hat und das richtige Handwerkszeug vielleicht gelernt hat oder einfach grundsätzlich auch damit ausgestattet ist und sich das zutraut, dann kann man das auch mit Ende 20 machen und muss jetzt nicht noch erst 20 Jahre irgendwo Erfahrung sammeln, um dann zu sagen, ich bin jetzt aber in der Lage, endlich einen Mittelständler zu übernehmen. Es gibt sicherlich Stolpersteine und Herausforderungen, die man besser angehen könnte oder etwas besser geeignet wäre oder befähigt wäre, wenn man die eine oder andere Erfahrung schon gemacht hat. Aber sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Vorteil, den man hat, wenn man ganz frisch das macht, ohne schon in gewissen Strukturen einfach Erfahrung gesammelt zu haben. Und da habe ich gesagt, also dann mache ich es jetzt, als damit noch Ewigkeiten zu warten, weil die Entscheidung stand sowieso. Wirtschaftsherz habe ich Mitte 2019 gegründet, also direkt nach dem Studium. Und die Cooltech Elektronik habe ich im März 2021 übernommen. Das heißt, der Zeitraum dazwischen war eigentlich alles, was es gebraucht hat, um ein Unternehmen zu finden. Ich denke, da sage ich gleich auch noch mal ein paar Sätze zu. Die Cooltech kannte ich schon vorher. Aber trotzdem habe ich mich in der Zwischenzeit eben mit wirklich vielen Unternehmen auseinandergesetzt, mir Unternehmen angeguckt, diversester Art und diversester Nachfolgekonstellation oder potenzieller Nachfolgekonstellation. Ich habe ein paar Unternehmensnachfolgen begleitet, jetzt nicht im exklusiven Beratungsverhältnis, aber gerade eben mit der Prämisse der Unternehmensbewertung. Das war super hilfreich und hat mir, glaube ich, ja, da den einen oder anderen Überblick verschafft, warum dieses Nachfolgethema in Deutschland ja noch gar nicht so richtig funktioniert oder nicht so richtig funktionieren kann, wenn nicht an den richtigen Stellen was getan wird.
Was sind die richtigen Stellen?
Ja, ich glaube, das ist immer auf einerseits Übergeber und Übernehmer bezogen. Und die Hauptprobleme sind, glaube ich, auf beiden Seiten. Aber sicherlich bei den Übergebern, das habe ich gerade schon gesagt, Mittelstand zeichnet sich eben oft durch Seniore Unternehmenstypen aus oder den Typus eines mittelständischen Unternehmers. Und das ist ja auch so. Also du findest, glaube ich, ganz selten ein mittelständisches Unternehmen, wo der geschäftsführende Gesellschafter, ich sage mal, mit Mitte 40 auf die Idee kommt, zu sagen, du, ich suche jetzt einen Nachfolger. Es gibt sicherlich viele, die richtig gut sind, wo irgendwann dann andere Ambitionen bestehen und vielleicht das Unternehmen verkauft wird an einen Wettbewerber oder an irgendeine Holding oder an irgendeinen Investor. Das sind aber, glaube ich, oft schon Unternehmer, die sich das von Anfang an auf die Fahne geschrieben haben oder die einfach zu einer gegebenen Zeit gut loslassen können. Die typische Nachfolgesituation sind ja aber andere Unternehmen. Das sind eher Unternehmen, bei denen die Eigentümer oder zumindest die entsprechenden geschäftsführenden Gesellschafter schon etwas älter sind, das Thema Nachfolge jetzt nicht oben auf der Agenda steht oder zumindest lange Zeit nicht stand. Und das macht es umso problematischer. Und gleichermaßen, glaube ich, ist auf der Übernehmerseite auch ein großes Problem. Ich glaube, man darf das auch nicht so einseitig betrachten, weil oft wird immer gegen die Übergeber geschossen. Die lassen sich zu lange Zeit und die sind zu alt und die setzen sich nicht damit auseinander. Es ist alles hundertprozentig richtig. Aber es gibt, glaube ich, auch wenig Leute, wie ich das jetzt zum Beispiel war, die sagen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin auch bereit, dafür Abstriche zu machen. Ich bin bereit, Haftung zu übernehmen, weil das sind alles Themen, an denen kommt man nicht vorbei, wenn man ein Unternehmen übernimmt, außer man ist jetzt auf Gold gebettet und kann sowas irgendwie aus der Portokasse finanzieren. Aber ansonsten sind das alles Themen, an denen kommst du nicht drum rum. Und ich glaube, das möchten viele in meiner Generation auch gar nicht mehr, sondern da ist es eben oft gern gesehen, ein relativ sicheres Anstellungsverhältnis mit einem guten Gehalt zu haben, aber mit möglichst wenig echter Verantwortung. Und ich glaube, wenn das beides zusammenspielt, also auf der Übergeberseite jemandem oder einer Partei, die bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, und zwar realistisch auseinanderzusetzen, und auf der Übernahmeseite auch jemandem, der jetzt nicht unbedingt Mondvorstellungen hat und gleichermaßen auch bereit ist, gewissermaßen ins Risiko und in die Haftung zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, also echte Verantwortung zu übernehmen, dann kann das gut funktionieren.
Unser zweiter junger Nachfolger ist Stefan Grund von der OKM GmbH, der in Folge 17 bereits bei uns zu Gast war und schon immer begeistert vom Unternehmertum war.
Oh, Stefan Grund, mein Name, 33 Jahre alt, gebürtig aus dem Rheinland, wohne in Berlin, begeisterter Sportler, habe BWL studiert an der WHU und ESCP. Danach für ein paar Jahre in die Unternehmensberatung zu Bain & Company nach München gegangen und habe dann 2016 meine erste unternehmerische Erfahrung gemacht mit der Gründung von Caterwings, ein Marktplatz fürs Online-Catering. Und nachdem wir das Unternehmen dann 2019 veräußert haben, bin ich in den Mittelstand gegangen und habe ein Management-Buy-In gemacht und habe OKM-Detektors in Altenburg, den Weltmarktführer für Metalldetektoren und Bodenradargeräte, akquiriert. Also ich war schon immer vom Unternehmertum und Mittelstand irgendwie begeistert. Eigentlich schon während Praktika, ob in Startups oder in Unternehmensberatungen, fand ich eigentlich immer die Rolle des Unternehmers und des mittelständischen Unternehmers immer am spannendsten. Und habe mir eigentlich immer gesagt, Mensch, ich möchte auch mal unternehmerisch tätig werden. Und 2016 dann das erste Mal tätig geworden, aber im Startup, weil das aus meiner Sicht damals und heute wahrscheinlich auch eigentlich der einfachste und der schnellste Weg ist hin zum Unternehmertum. Doch für mich war immer klar, ich möchte irgendwann mal in den Mittelstand gehen. Und als ich dann die Option geboten hat, Anfang 2019, ich hatte ein bisschen Zeit, konnte mir überlegen, Mensch, was hast du eigentlich gemacht? Ein Startup aufgebaut, ein Unternehmen von null auf einem weißen Blatt Papier, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und eine tolle Zeit war. Aber es hat mich schon dann doch gereizt, nochmal in ein Unternehmen reinzugehen, welches schon seit 22 Jahren am Markt ist, welches in sich profitabel ist und wo man glaubt, wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Und habe mir dann ja ganz viele Unternehmen angeschaut in ganz Deutschland und habe mich dann im Endeffekt für OKM in Altenburg entschieden, die ich dann 9 Monate nach der Suchphase dann akquiriert habe. Ich bin Anfang 30, habe so 6-7 Jahre Berufserfahrung, habe BWL studiert, war ein bisschen in der Unternehmensberatung, war im Startup, also für oder Leute, die in der Industrie sind oder Leute, die im Banking sind oder im Private Equity. Also für Leute, die irgendwie ein bisschen was gemacht haben und Lust haben, Unternehmer zu werden, gibt es aus meiner Sicht 2 Optionen. Option 1 ist ganz klar Startup gründen mit Venture Capital und hoffen, dass das funktioniert und groß wird. Die Alternative ist ein sogenannter Management Buy-in. Management Buy-in heißt nichts anderes als, ich kaufe ein Unternehmen. Und aus meiner Sicht gibt es da eigentlich 5 klare Gründe, warum ich mich auch dafür entschieden habe, das nach meinem ersten Startup zu machen und nicht ein zweites Startup zu gründen. Punkt 1 ist, es gibt hochprofitable deutsche Mittelständler, die ein nachhaltiges, also cash-generierendes Geschäftsmodell haben. Die suchen junge und hungrige Nachfolger. Ja, wie ich sagte, circa bis zu 6.000 Unternehmen pro Jahr. Das Angebot ist erstmal da. Zweiter Punkt ist, man braucht nicht viel Geld selber haben, sondern die Kapitalbeschaffung ist so günstig wie noch nie. Ja, also KfW-Darlehen habe ich auch gehabt, bekommt jeder Bundesbürger bis 500.000 Euro einmal im Leben zur Verfügung gestellt, die er dafür nutzen kann. Ja, Banken finanzieren so günstig wie noch nie und man kann diese Deals fast ohne Eigenkapital inzwischen stemmen, sodass ich sage, dass das Thema Finanzierung eigentlich kein Hemmnis mehr ist. Der dritte Punkt ist, es gibt noch, sage ich, aber kaum relevanten Wettbewerb in dieser Größe 3 bis 5 Millionen Euro Umsatz und so eine bis zu 1 Million EBITDA. Und da gibt es keinen großen Wettbewerb. Das heißt, die Small-Cap-PE-Fonds gehen da wenig drauf, weil denen das tendenziell zu klein ist. Und die eigene Peer Group, also sprich Leute wie du und ich, die darüber nachdenken, die rennen eher in Startups momentan als in diese Firmen. Also das heißt, da ist kaum Wettbewerb zu sehen. Vierter Punkt, was ich eben schon gesagt hatte, ich glaube, so, wir können da wirklich Mehrwert liefern, wenn wir in diese Firmen gehen, ja, indem wir schon was gesehen haben und wir bringen einfach die aktuellen Vertriebs- und Marketingprozesse aufs Level des Jahres 2021. Ja, und das hilft dem Unternehmen wirklich. Das ist echter Mehrwert, den wir bieten, den das Unternehmen vielleicht sonst nicht hätte. Und fünftens, last but not least, ich glaube, und das ist eine subjektive Einschätzung, dass das persönliche Risk-Return-Profil deutlich attraktiver ist als im VC-finanzierten Startup. Was meine ich damit? Das Risiko, dass ein Startup schief geht, ist hoch. Und das Risiko, dass ein Mittelständler, den ich ja heute kaufe, weil er ein cash-generierendes Geschäftsmodell hat, irgendwann nicht mehr funktioniert, ist verhältnismäßig gering. Auf der Return-Seite ist es so, natürlich habe ich beim Startup ein wahnsinnig hohes Upside, wenn es funktioniert. Beim Mittelständler ist das nicht so hoch, aber es ist nach wie vor hoch. Warum? Weil wir hier mit Leverage-Effekt arbeiten. Wir finanzieren ja die Akquise des Unternehmens, sodass ich aus meiner subjektiven Sicht, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, sage, dass relativ hoher Return zu einem vergleichbarem mäßigem Risiko eigentlich hier auch aus finanzieller Sicht das ein attraktiver Karriereschritt sein kann. So, und deswegen glaube ich, dass aus Angebotssicht, aus Wettbewerbssicht, aus Finanzierungssicht, aus Mehrwertsicht und aus Risk-Return-Profil-Sicht das Thema Management Buy-in wahnsinnig viel Sinn macht. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das nach meinem Startup zu machen und nicht ein neues Startup wieder von Null zu gründen.
Als nächstes kommt Dina Reit zu Wort, die von ihren Erfahrungen als junge Nachfolgerin spricht.
Ja, also ich war da, glaube ich, früher mehr, habe ich da mehr drüber nachgedacht als jetzt. Das ist immer so, jetzt bin ich in der Situation drin und jetzt läuft es halt irgendwie. Ja. So, ich hatte auf jeden Fall schon komische Situationen, also als ich da als Studentin auf den Messen stand und die komischsten Angebote dann kurz vor Messeschluss bekommen habe oder die Leute vollkommen überrascht waren, dass ich irgendwas zu Preisen sagen konnte. Was? also diese ganzen Situationen hatte ich. Habe ich auch jetzt manchmal noch, also zum Beispiel, wenn die Leute mich mal direkt am Telefon erwischen und dann denken sie, ich bin, ich weiß nicht, die Vordame oder so, die Vorzimmerdame, genau, und dann sage ich, nee, also sie können mich schon fragen, ich kann ihnen auch Auskunft geben. Das überrascht die Leute schon manchmal. Man muss schon auch sagen, dass 90% unserer Kunden männlich sind. Aber natürlich ist das auch andererseits ein Riesenvorteil. Also ich bin jetzt schon so, dass die Leute mich erkennen. Ja, also klar, auch YouTube-Videos und LinkedIn helfen da auch. Aber die sagen dann, ach ja, ich kenne sie ja schon. Ich kenne ihr Gesicht ja schon. Das ist einerseits total super. Und da ist es halt auch schon so, dadurch, dass ich eine Frau bin, falle ich dann etwas mehr auf. Und dann hat man auch ein bisschen mehr den Überraschungsmoment so auf seiner Seite. Ja? Also irgendwie zum Beispiel jetzt letztens hatten wir einen Kunden hier und mein Vater saß dabei, wir waren zusammen da. Und ich habe so gemerkt, am Anfang hat der Kunde nur zu meinem Vater gesprochen. Und dann wurde mein Vater rausgerufen und ich habe dann den Kunden weiter beraten. Und ich habe ihm im Endeffekt präsentiert, wie die Maschine funktioniert und dann auf sein spezifisches Problem eben die Lösung auch gegeben. Und dann war er hinterher total so, ja, also würde ich ja jetzt schon, also ob ich denn so Maschinenbau studiert hätte. Und ich gesagt, nee, ich komme aus der Wirtschaft. Also war er total überrascht und meinte, also da haben sie sich ja wirklich toll die Technik draufgepackt. Da war ich so, ja, vielen Dank, tolles Kompliment. Und das meine ich so ein bisschen mit diesem Überraschungsmoment. Ja, aber man wird, ich denke, im Endeffekt ist es so, die Leute sehen, ich habe Kompetenz, ich kann über die Maschinen reden, ich kann Auskunft geben und das ist das Wichtigste. Wenn die Leute das kapieren, dann stört die das, glaube ich, eigentlich nicht so sehr, dass ich eine Frau bin. Also ich glaube, die stört das gar nicht so. Mhm. Und Smalltalken kann ich auch super. Also Fußball ist zwar nicht mein absolutes Lieblingsthema, aber kann ich auch drüber reden. Und ja, also ich sehe das nicht als allzu problematisch an. Ja.
Also Kompetenz einfach, ne? Also und alles andere, so muss es auch sein. Also,
naja, und dann so ist sein, auch, ne? Ganz wichtig, ich habe keine Sorge, auch mal was falsch zu machen. Also ich bin halt noch am Anfang. Mhm. Und Fehler, die mir jetzt passieren, wäre ich ein Mann, würden mir genau die gleichen Fehler passieren. Also jemand mit meiner Ausbildung, der eben technisch am Lernen ist, der muss auch in die Produktion gehen und das nachfragen und das nachfragen. Das ist ganz normal. Wir alle lernen jeden Tag. Und das ist davon unabhängig, welches Geschlecht ich habe.
Zum Abschluss hören wir von Katharina Koch, mit welchen Vorbehalten sie zu kämpfen hatte.
Ich hatte schon Sorge, dass vielleicht auch viele Mitarbeiter, die haben so, würden dann meinen, naja, die ist ja viel jünger als wir oder die hat studiert oder die war ja eigentlich erst weg und jetzt so. Ja. Also, dass es da Vorbehalte geben könnte, die Befürchtung hatte ich schon ein bisschen. Aber ich denke, wenn man sich dessen bewusst ist, dann hilft das auch im Umgang damit. Und ich habe mich halt auch immer sehr bemüht, den Mitarbeitern sehr auf Augenhöhe zu begegnen, sie sehr stark zu respektieren für ihre Leistung, die sie ja wirklich bringen, schon seit sehr, sehr vielen Jahren bei uns im Betrieb. Also unser Produktionsleiter arbeitet schon länger bei uns, als ich auf der Welt bin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und aber die haben also mich ganz toll aufgenommen und das funktioniert wirklich sehr gut im Team. Und die fanden vielleicht auch gerade diesen neuen, moderneren Führungsstil, vielleicht, den ich auch so mitgebracht habe, auch ganz, ganz angenehm.